Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Schaubefehl. Wir sind zurück. Ich bin der André immer noch und bei mir mein lieber Freund der
Matze. Hi.
Genau, wir sind zurück, gar nicht so aus der Bahn, wie wir dachten, mit zeitlich. Wir haben es auch schnell geschafft, uns wieder hinzusetzen, was euch freut, was uns sicherlich freut. Und mal gucken, ob es so bleibt. Ja. Und sind schon ein bisschen überwältigt, kann man so sagen. Also wir sind überrascht und
froh
und ein bisschen überwältigt über die bisherige Resonanz schon irgendwie. Also das so aus dem Stegreif hätten wir es nicht erwartet. Also ihr seid schon recht zahlreich da draußen, die uns zugehört haben und die Twitter-Bubble-Resonanz.
Gerade bei Twitter war sehr, sehr schön zu sehen, dass für eine Pilot-Episode sehr, sehr, sehr gut ankam.
Haben einige einen Zuspruch bekommen. Ihr habt auch fleißig uns schon empfohlen und so weiter. Das hat uns wirklich echt gefreut. Vielen Dank dafür an dieser Stelle mal. Scheint, als ob das Konzept ja doch irgendwie dann doch so aufgeht, wie wir uns das erhofft haben irgendwie.
Ja, eben. Gerade also, wenn es halt, jetzt hatten wir in der ersten Folge nur mal Klassiker. Das ist, glaube ich, auch einfach, wie der eine auch schrieb, es ist einfach ein sehr, sehr interessantes Konzept, wenn man solche Filme hat, die von jemandem besprochen zu bekommen, der diesen nicht kennt.
Ja, genau, der Roman war das, Grüße. Genau, das glaube ich nämlich auch, also gerade dann eben, wie gesagt, bei solchen Filmen so, wenn du jemand, der ist das alte Hase, schon irgendwie zig Jahren quasi kennt, nochmal frisch zu hören, wie jemand, der eben die heute im Jahr 2018 jetzt ganz frisch sieht, wie er die dann quasi beleuchtet oder wie er die dann sieht. Ja, ich glaube, das hat funktioniert. Deswegen mal gucken, ob das auch heute funktioniert, denn wir haben ja heute ein bisschen aktuellere Filme. Da haben wir uns ja quasi aus Versehen schon wieder überschnitten mit dem Release-Jahr.
Ich bin aber der festen Überzeugung, dass es am Ende der Folge, Folge 3, wird es sehr, sehr spannend, glaube ich.
Ja, ich bin gespannt. Also ich habe natürlich auch schon wieder was rausgesucht fürs Ende dieser Folge, was ich dir vor den Latz knalle. Deswegen bin ich sehr gespannt. Also letztes Mal war ja 1981. Jetzt haben wir diesmal 2014 beide auch wieder. Das war
beziehungsweise 2013 eher, weil da sind die beiden in den Staaten rausgekommen.
Genau, es ist also 2013 ist Launch ja genau. Also
2014 waren sie aber beide in Deutschland im Kino.
Genau, so ja, aber 2013 ist das Original-Release ja genau. Deswegen mal gespannt, was nächstes Mal passiert, ob wir dann endlich mal quasi uns spalten.
Bin ich sehr sicher.
So alt gegen neu ist ja auch nicht spannend. Ja, du hast ja schon geteasert auf Twitter, du hast ja was extra bestellt.
Ja, werde ich einfach am Ende nochmal erklären, was es damit auf sich hat. Wir haben uns ja aber auch, hatten uns ja jetzt neulich erst gesehen, wir haben uns ja, es war so ein halber Schaubefehl im Grunde genommen am Montag.
Ja. Also du hast ihn mir quasi vorweggenommen. Das hätte ich ihn dir vielleicht irgendwann noch erteilt. Aber
mein Gott, wir haben uns zusammen Hellraiser im Kino angesehen, den ich noch nicht kannte, beziehungsweise ich hatte den irgendwann mal angefangen oder nicht die Muße gehabt, zu Ende zu schauen. Und dafür sind solche Special Screenings ja auch mal ganz praktisch, weil du gezwungen bist, dir den Kram anzugucken. Hallo, Lawrence von Arabien.
Ja, 3,5 Stunden Wüste war anstrengend als Hellraiser jedenfalls. Nee, war ziemlich geil. Also Turbine bringt ja gerade echt fleißig Kram wieder. Sie haben jetzt Hellraiser im Kino, dann im Sommer bringen sie noch das Böse, also Phantasm. Und genau, jetzt am Montag waren wir Hellraiser gucken. War echt mal cool. Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Aber auf der großen Leinwand war es echt doch nochmal cool, auch mit dem neuen Master, das neue Master war es.
Sah gut aus, tatsächlich.
Genau, sah gut aus. Natürlich, das ist immer das Ding, ne? So ein paar Effekte merkst du natürlich dann in 4K dann irgendwie schon, oder zumindest 4K-Abtastung.
Ich fand's aber gerade von den Effekten her, fand ich es immer noch erstaunlich gut anschaubar.
Er geht immer noch, ja. Es gibt so ein paar, ne, gerade wenn die Haut aufgerissen wird mit den Haken, dann siehst du halt, dass es Lederlappen sind. So.
Ja, aber trotzdem fand ich's trotzdem
der Effekt
eklig.
Wirkt aber noch. Ja, genau. Der Effekt wirkt noch ganz gut. Also da gibt's deutlich schlimmere. Und der ist einfach immer noch, ich finde, der ist atmosphärisch ein Killer. Der hat irgendwie eine ganz, ganz, ganz eigene Atmosphäre, der erste. So, da hat Cliff Barker schon echt was abgeliefert. So.
Ja, das stimmt. Also, ich hatte auch einfach, wir hatten noch eine Karte über und spontan, dann habe ich einfach einen Kumpel gefragt, Bock Hellraiser, ich habe Probe, aber egal, ich komme mit. Ja. Und der war auch mega geflasht. Also, der kannte den halt auch schon vor Ewigkeiten, meint er, geschnitten, mal im Fernsehen gesehen, da ist wahrscheinlich alles raus, was die Story ausmacht.
Ja, quasi.
Und
jetzt mal einen Cut.
Ja,
vor allem jetzt ab 16, das ist das Geilste. Vom Index runter auf 16, aber...
Kommt häufig vor, aber bei dem finde ich's, also hätte ich die 18er auch nicht verkehrt gefunden.
Nee, stimmt. Also ich habe mich über die 18er gewundert. In Anbetracht der Tatsache, was heutzutage aber alles uncut rauskommt, auch dem teilweise schon ab 16, ja, kann man drüber streiten, aber ja, ich glaube, das kann man schon so durchgehen
lassen. In beide Richtungen geht das.
Es geht in beide Richtungen, ja. Aber ja, wie gesagt, er lief uncut und auf jeden Fall nach wie vor ein wirksamer Horrorfilm auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Und echt ein Klassiker, den man durchaus gesehen haben kann. Und hast du ja jetzt quasi.
Endlich, yes.
Weitere abgehakt.
So diese 80er Must-See-Horror-Dinger werden nach
und einer nach dem anderen.
Ja, und ich habe jetzt meine ganzen Filme eingepackt fürs Umziehen.
Deine ganzen, eine Kiste.
Ja, aber dafür ist sie auch einfach, also sie ist auch sehr, sehr voll. Und ich habe mir eine Liste gemacht mit Sachen, wo ich mir zum Teil sehr, sehr sicher und zum Teil so mal gucken, eigentlich sicher bin, dass du die nicht kennst. Ich komme auf knapp 70 Filme, die ich noch zu Hause rumstehen habe, die ich dir noch in die Hand drücken kann.
Die ich nicht kenne, meinst
du? Ja. Und da ist auch einfach Kram dabei. Ich glaube, oh, du wirst mich hassen.
Sehr viel Sport.
Nee, Sport tatsächlich. Habe ich überhaupt einen Sportfilm zu Hause?
Ich hoffe nicht.
Nee, ich glaube wirklich nicht. Ich muss mir Dutchball mal kaufen.
Ja, den habe ich selber. Den habe ich nicht.
Das ist ja auch großartig.
Das habe ich jetzt mal gesagt. Ja, ja. Wenn's quasi einen Unterton hat wie Comedy noch dazu, dann geht's ja bei mir. Aber dann ist es ja auch cool. Okay, nur reine wirklich, wenn der Fokus auf dem Sport liegt, dann bin ich halt echt raus. Aber das werden wir sicher noch, sicherlich, also ich befürchte, du wirst da sicherlich noch zurückkommen auf mein Problem. Von daher, ja, aber wie gesagt, bei mir war Umzug, war, also meine Filme waren, glaube ich, in 9 oder 10 Kisten.
Hast du sie aber auch sehr, sehr sparsam gepackt.
Nee, es lag aber natürlich auch viel an den ganzen Collectors-Boxen und so weiter.
Ja, okay.
Die ja noch ein bisschen mehr Platz wählen.
Ja, da habe ich halt nichts im Grunde genommen.
Ja.
Ich habe die Battle Royale, also diese aus der Schweiz, glaube ich.
Ja.
Bevor der Film vom Index kam.
Die alte Box, ja. Genau.
Nö, aber ansonsten passen meine Emirates sehr, sehr gut irgendwo rein. Und ich habe halt auch viel einfach Screener-Discs oder sowas, die ich dann zum Rezensieren bekommen habe. Und die habe ich dann halt in kleinen, normalen Papphüllen.
Packst du die nicht um? Also bestellst du nicht Leerhüllen?
Nö, bin ich zu faul für. Und auch einfach, es geht auch einfach um Platz.
Aber es sieht scheiße aus.
Ich habe ja ungefähr im Kopf, welche Filme ich zu Hause habe. Und ich weiß ja auch ungefähr immer, wo die rumfliegen. Und ja, es sieht nicht so schick aus.
Aber es sieht scheiße aus.
Das unterscheidet, ja, unterscheidet dann so ein bisschen den Konsumenten vom Sammler, ne?
Ja. Ja, also wir sitzen ja hier in meinem Spaßzimmer quasi. Ja, ich zeige gerade auf meine Regalwand.
Aber Spielzeugsammlung.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja auch lange gebraucht, die wieder hier aufzubauen, weil mir auch ein bisschen der Platz fehlte. Aber jetzt habe ich also Ende letzten Jahres noch neue Regale und konnte ein bisschen sortieren. Allerdings habe ich jetzt wieder auch das alte Problem. Ich muss jetzt wieder anfangen. Ich bin ja auch so ein Trottel. Ja, also Fakt, erstmal eins, ich bin ein Trottel. Zweitens, ich bin in Sachen Film, ich sortiere meine Filme ja nach Alphabet.
Mhm.
Ich habe sie mal nach Genre und Alphabet, da wurde ich irgendwann richtig durch. Jetzt mache ich nur nach Alphabet, aber das ist im Grunde ist es auch scheiße. Also es ist immer scheiße, weil
ja.
Du siehst quasi auf dem Tisch vor dir, liegt hier noch ein großer Stapel von Neuankömmlingen, die ich noch nicht einsortiert habe, weil du musst natürlich immer, wenn du Alphabet machst, fängst du an natürlich zu rücken, ne?
Ja, deswegen, das ist auch so ein bisschen das, was mich vom Sammeln abhält, immer dieses, du musst es dann irgendwie sortieren.
Aber es sieht sehr schön aus.
Ja, es sieht schön sieht's aus, aber einfach der Stress, den man sich damit macht, ist halt echt anstrengend.
Ja, und zum Beispiel, Sozialstress ein bisschen.
Was ein Kumpel zum Beispiel von mir mal gemacht hat, der hat ja einfach die nach Farben der Backcover sortiert. Das war auch sehr, sehr lustig.
Also witzigerweise zum Beispiel der Chris vom Dungeons & Demons Cast. Grüße, Chris.
Dungeons & Demons?
Dragons & Demons. Devils & Demons, so rum. Jetzt war geil. Mein Kopf war bei Dungeons & Dragons. Und hat jetzt zweimal das falsche Wort eingesetzt.
Sag einfach D&D, dann kann sich der Hörer...
Ja, aber D&D ist auch gefährlich. Ja, also der Devils and Demons Podcast, so rum. Der packt alle seine Blu-Rays um, also auch die normalen, die er kauft, die blauen, also normale Blu-Rays sind ja blau,
ja.
Und packt die alle in schwarz um. Also er hat zu Hause nur schwarze.
Sieht ja auch schick aus.
Als das alles homogen ist. Ich habe halt, also da bin ich zu Hause, da bin ich wieder so faul für. Deswegen, also bei mir mischt sich dann da quasi alles, was ich nehme, so wie gegeben. Also meistens natürlich blau, ein paar schwarze. Es gibt ein paar, zum Beispiel
Rot den, oder sowas
gibt's Rot auch. Gibt's auch. Ein paar aus Italien, gerade die, wenn es so Giallo-Collections sind, die teilweise gelb. ne, weil die ganze, diese Giallo-Farbe ist ja immer.
Liegt da vorne was?
Ist ja immer gelb. Genau, da liegt was. Also, ja, das heißt, ich lasse die, wie die sind. Dafür bin ich ja wieder zu faul. Ich sortiere dann wirklich nur noch nach, Emirates und Mediabooks stehen halt einzeln, weil die ja größere andere Form haben. Ja, aber dieses Sortierding, das ist, ich habe auch niemanden gehört, der die perfekte, Anordnung hat. Ich kam mal auf die grandiose Idee. Ich glaube, ich war dabei betrunken, aber sie ist immer noch grandios, finde ich. es müsste mal irgendeinen Hersteller geben, irgendjemand müsste ein System entwickeln, ein Regalsystem, was gekoppelt ist quasi an Elektronik, also quasi im Grunde ein Smart Home Regal, sag ich mal. Wo du die Filme quasi in so Schienen schiebst.
Wo du theoretisch vorher so ein Makro festlegst, sortiere das da und danach.
Genau. Also du hast bewegliche Schienen im Regalsystem, könntest vorher, wie auch irgendwie am Fernseher, du kannst ja auch deine Fernsehsenderliste, ja quasi die Programmliste PC erstellen und die dann reinladen. Quasi genau so vom Prinzip her. Du kannst dann tatsächlich halt in einer App irgendwie oder so, kannst du irgendwie ein Film, also kannst quasi eine Sortierreihenfolge oder ein Sortierschemata festlegen und das Regalsystem fährt dir automatisch die Filme rum. Wie geil wäre das denn? Falls da draußen mal irgendjemand ist, der Smart Home Ingenieur ist, kann das bitte jemand erfinden und mir das dann zu Testzwecken. Ich bin gern Beta-Tester für sowas. Ne?
Wie viele Filme hast du so? Was schätzt du?
Ich führe ja App, ich bin nur nicht bei meinen Blu-rays bin ich tatsächlich sogar aktuell, das kann ich jetzt sogar live sagen. Ich nutze dafür übrigens My Movies für iOS, sehr schöne App. Bei Blu-rays bin ich bei, ich glaube, es fehlen 2 Stück noch, die jetzt zu neu waren, die waren noch nicht im System. Dann bin ich bei 395 Blu-rays. Und bei DVDs bin ich nicht aktuell, weil ich da viel ausgemistet habe Anfang des Jahres. Aber das müssten theoretisch auch nochmal so 400 bis 500 sein. Also ich bin so, ja, so irgendwas um die 800, 900 dürften es sein.
Ich bin halt gespannt, ich ziehe mit jemandem zusammen, der über 1000 hat.
Ja, genau, Antje hat 1000, ne? Ja.
Das wird Spaß.
Ich weiß noch, da war ich noch in meiner alten WG mit dem Arbeitskollegen damals. Da hatte ich die auch schon so drapiert. Da waren es aber noch ein bisschen weniger Blu-rays insgesamt. Auf jeden Fall, ja, da waren es noch vielleicht mal, sagen wir mal so 700, 800 so rum. Und da kam mal kam Eddie rein, der Rocket Beans Eddie, weil der ein Kumpel von meinem Dall-Mitbewohner ist.
Jetzt auf Arte. Schöne Push-Nachricht.
Mein Laptop sagt mir gerade, es geht jetzt irgendwas auf Arte.
Das ist okay. Das finde ich komplett in Ordnung. Ich habe vorhin die Fernsehsender meiner Mama neu geordnet, weil sie einen neuen Fernseher hat. Und ich musste sehr, sehr lachen, weil ich habe sie gefragt, guckst du Arte? Sie hat sich extra einen fetten Fernseher, einen Smart TV geholt. Sie guckt kein Netflix, sie guckt kein Amazon Prime und es ist ein 4K-Fernseher. Sie möchte aber die HD-Sender nicht sehen, weil dafür muss man ja extra zahlen.
Ja, hat's gelohnt, würde ich sagen.
Es Geld hätte sie auch. Ich würde den Fernseher auch nehmen.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann sie einfach dir geben und sich selber einen Röhrenfernseher kaufen. Ich habe auch meinen Laptop jetzt gemutet, damit ihr nicht mehr von Satu genervt würdet, wenn wieder irgendwie auf Tele 5 irgendwas läuft. Nee, war ich eben dran. Achso, ja genau. Und da kam Eddie bei uns, weil das ist mein ehemaliger Mitbewohner ist sein bester Kumpel aus Frankfurt. Und er guckt seine Filmsammlung an und sagt so, süß. Weil er hält, glaube ich, auch irgendwie an diese 1,8 oder mittlerweile oder sowas.
Was man so tut.
Also ja, das Ding ist, ich könnte auch mal weiter sammeln. Ich bin da auch echt ein super schlimmer Mensch. Ich gebe viel zu viel Geld für Sammelkram aus. Aber irgendwann ist auch Platz, ne? Das ist halt das Ding. Also ich bin jetzt auch mittlerweile fast schon an der Grenze hier. Deswegen mal gucken.
Ich würde sogar sagen, du bist an der Grenze, aber das ist eine Ansichtssache, ne?
Ja, also meine PS3-Spiele habe ich schon nicht mehr, die sind noch in der Kiste, die habe ich nicht mehr geschafft einzusortieren. Ich habe noch 2 Hängeregale draußen, die muss ich noch anbringen, da passt noch ein bisschen was drauf, aber dann wird's wirklich langsam, wird's eng. Also wenn wir mal wieder umziehen, dann brauche ich nochmal einen neuen Filmraum.
Frag mich bitte nicht, ob ich helfe.
Nun gut.
Wollen wir mal zum Thema kommen?
Ja, ich würde sagen, wir kommen mal zum Thema. Wir wollten die Episoden ja ein bisschen kurz und knackig halten, damit es gibt viel zu viel lange Podcasts. Es muss ja nicht immer so ewig dauern alles.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Klato, Virata, Nektu. Nein, es soll ja ein bisschen knackig hier werden, deswegen. Aber ein bisschen Geschwafel muss ja auch sein. Ne?
Yeah.
Ist ja alles sehr locker hier, sehr persönlich. Hier packt man auch mal Nachrichten auf und machen Krach. So ist das hier bei uns.
Wir sind ja auch mal nackt.
Meistens, ja, genau. Meistens.
Gut.
Jetzt auf einem Bild da draußen.
Du hast das letztes Mal mit dem Film angefangen, würde ich sagen, mache ich das jetzt?
Mhm.
Also, dass wir das immer so alternierend machen.
Vollkommen okay für mich, da wir ja keine Möglichkeit gefunden haben, es auszurambonen, ja. Dass der Zuhörer was mitbekommt.
Ja,
eben. Machen wir das einfach abwechselnd, würde ich sagen. Ja,
dann. Das klingt super. Du hast mir ja mitgegeben, Wolf of Wall Street, mit Leo in der Hauptrolle, ein Film von Martin Scorsese. Mir ist mal aufgefallen, ich habe gar nicht so viel von dem jemals gesehen. Also, Departed ist ja von ihm. Und da habe ich eine ganz, ganz fiese Anekdote eigentlich, denn es gibt nur zwei Filme, bei denen ich jemals eingeschlafen bin. Departed ist einer davon.
Sehr viele Menschen da draußen werden jetzt gerade ihre Mistgabeln zücken und ja, schon mal gegen Hamburg rennen.
Das ist okay.
Und du hast ihn auch dann nicht fertig geguckt.
Also, beziehungsweise, kennst du das, wenn du so, es war echt so Sekundenschlaf, weil ich...
Aber ein sehr langer Sekunde.
Also ich bin halt aufgewacht, also zwischendurch immer mal wieder und so. Ja. Aha. Und ich konnte dem, was passiert, immer noch so halb folgen. Ich habe mich halt gewundert, okay, warum war jetzt hier ein Sprung in der Handlung? Merkwürdig. und im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, oh, du bist anscheinend weggeknickt. Zu meiner Verteidigung, es war ein sehr, sehr langer Tag, ich war sehr, sehr müde. Und das war dann ein Filmabend mit vier Leuten auf der Couch.
Ich wollte fragen, das war auch nur der einzige Versuch, ihn zu gucken. Du hast jetzt nicht irgendwie bei 10-mal gucken, jedes Mal eingeschlafen.
Nein, das nicht.
Dann ist ja noch Potenzial da.
Ja, also der wird auf jeden Fall auch mal irgendwann nachgeholt. Wobei ich da eher heiß auf das Original bin, weil ich schon auf Asia-Kino stehe.
Mhm.
Das wirst du vielleicht auch im Laufe des Podcastes merken.
Schauen wir mal.
Und Wolf of Wall Street, was habe ich denn davon erwartet? Also, ich habe mir ein Wort einfach nur hier fett unterstrichen in meinen Notizen. Das heißt Exzess. Weil, was man halt von dem Film hört, es gibt Sex, es gibt Drogen, und halt einfach 3 Stunden lang.
3 Stunden Sex und Drogen, quasi wie unser Podcast. Also, mehr als 3 Stunden dauern würde.
Definitiv. dann natürlich war ich durchaus gespannt auf Leo. Einfach wegen Oscar genommen. Das sagen ja viele, für den Film hätte er den Oscar halt gewinnen müssen. Eigentlich. Dann war ich natürlich...
Da gibt es viele Filme außer Revenant, wo das hätte schon sein können. Aber ja. Da haben wir drüber gesprochen.
Dann war ich natürlich auch noch sehr gespannt auf Jonah Hill. Mhm. Einfach, weil der auch eine Oscar genommen bekommen hatte. Und ich mag Jonah Hill sehr, sehr gerne. Ich habe Moneyball immer noch nicht gesehen, Thema Sportfilm und so.
Die kenne ich auch noch nicht tatsächlich.
Da habe ich aber noch mal Bock drauf, weil ich die Thematik ganz cool finde. Und ich war immer so der Meinung, okay, Moneyball hat eine sehr, sehr wichtige Rolle, einfach als der Analytiker da. Und hier in Wolf of Wall Street ist er einfach nur da. War so mein Gefühl vorher, was ich während des Films dachte, kommt er gleich. Deswegen war ich sehr gespannt, was das jetzt mit der Nominierung auf sich hat. Und natürlich war ich sehr, sehr gespannt, wann denn die ganzen GIFs kommen.
ganzen Memes.
Ich glaube, es gibt keinen Film in jüngerer Vergangenheit, der mehr Memes gespawnt hat, oder?
Ja, das stimmt. Außer jetzt Markus Söder quasi. Aber sonst wirklich wenig.
Das ist kein Film. Das ist leider Realität.
Aber wenn Söder auf Wall Street, dann wäre das quasi jetzt Pendant dazu. Aber ja, stimmt. Ja, ist also angefangen von der Autotürkrieg-Szene bis hin zu alles. Ja.
Was that legal? Absolutely fucking not.
Ja, aber vollkommen richtig. Das hat sehr, sehr, es hat das Internet sehr bereichert, dieser Film.
Definitiv. Ich meine, hat ja auch 3 Stunden Zeit dafür. der hat noch 3 weitere Nominierungen bekommen. Einmal als bester Film, also für bei den Oscars jetzt, Directing und als Best Adapted Screenplay, weil es basiert ja auf dem Buch von Jordan Belfort.
Mhm.
Und das habe ich jetzt nicht mehr nachgeguckt, aber war es da nicht, falls ich mich richtig erinnere, war da nicht irgendwie so ein bisschen der Vorwurf, dass das Buch sehr, sehr, sehr entschärft wurde, dass es im Buch eigentlich noch krasser war? Also ich bin der Meinung, dass ich da irgendwas im Hinterkopf gehabt habe, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen.
Bin ich jetzt auch gar nicht auf Stand.
Na gut.
Habe ich nichts von gelesen gehabt.
Und ja, also müsste man vielleicht nochmal nachrecherchieren, vielleicht tun das ja die Zuhörer.
Oder korrigiert uns bitte bei allem, was ich falsch sage. Natürlich. Ja. Ihr seid hier natürlich in der Verantwortung, dass wir berichtigt werden. Sag ja, wir haben letztes Mal schon gesagt, wir haben ja hier nicht so irgendjemand in der Ecke sitzen, der uns hier ganze Zeit ins Wort fällt. Doch, stimmt aber nicht.
Also, falls wir das dann irgendwann mal in meiner zukünftigen WG machen.
Kann das Antje
machen. Oder wir setzen einfach wirklich Schröck da einfach in die Ecke.
Weil du aus der Ecke
sitzt. Das stimmt nicht. Wir fragen ihn mal. Ja, und jetzt kam ich zum Gucken des Films. Kurz zu meinem Zustand davor.
Du warst voll auf Drogen.
Fast. Wir sind am Tag davor beim Handball Staffelmeister geworden, sind aufgestiegen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich war super verkatert.
Eigentlich beste Voraussetzung für den Film.
Das war eigentlich auch so ein bisschen mein Gedanke, weil es ging mir schon wieder besser. Also es war wieder so dieses Bergaufgehen und ich war noch nicht so ganz auf der Höhe, aber es war einfach nur so, okay, ich setze mich jetzt hier hin und lass mich einfach berieseln, weil es ist jetzt auch kein Film, bei dem ich vorher gedacht hatte, da muss ich groß aufpassen. Mhm. Einfach wegen dieser Erwartungshaltung, okay, es geht um Exzess, es geht um Konsum und alles. Und was ich dann trotzdem gemacht habe, ich habe mir den trotzdem auf Englisch angeguckt. Mhm. Und was da noch mit reinspielt, das kommt dann gleich. Erstmal eine Sache, die mich während des gesamten Films begleitet hat, war eine Frage. Und zwar, muss das so lang? Weil das ist, finde ich, so ein bisschen ein Punkt, da werde ich vielleicht auch im Fazit drauf eingehen. Ganz, ganz häufig hatte ich das Gefühl, okay, der Film verliert sich jetzt irgendwo in irgendwelche Szenen, die auf einmal sehr, sehr lang gestreckt sind, die aber gerade für die Dramaturgie des Films überhaupt keinen Sinn ergeben, beziehungsweise einfach doch sehr das Tempo rausnehmen. Der ist sehr auf Speed getrimmt, der Film. Also Speed. Im Schnitt. Ja. Das Wortspiel war jetzt nicht...
das war absolut gewollt.
Ja, natürlich. Ich bin so Profi. Klug. Selbst wenn man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt so ein schneller Film, hat er doch trotzdem sehr, sehr viele Momente, wo es einfach doch eher schleppend vorangeht.
Ja, das stimmt. Ja,
und das hat mich als Zuschauer jetzt erstmal durchaus verwirrt. Und deswegen halt so die Frage, ey, muss das jetzt so in die Länge gezogen werden, alles Mögliche? Und dann kommt noch dazu eine Sache, die mich einfach vor ein Problem bei diesem Film stellt, was wann anders schon mal besser gelöst wurde. Und zwar, ich habe einfach wirklich, wirklich null Ahnung von der Finanzwelt. Mhm. Also gleich gar nichts. Mhm. Das ist ein Film, der legt es nicht darauf an, dass man da jetzt eine Ahnung von hat.
Das stimmt.
Aber zum Beispiel, wenn man das jetzt mal vergleicht, natürlich anderer Fokus und so, aber The Big Short hat das Ganze einfach den so
Vergleich viel, wollte ich dann auch jetzt ziehen. Ne?
Hat es einfach so viel cleverer gelöst.
Ja, das stimmt.
Dass du... Ich wusste am Ende immer noch nicht, was jetzt das Shorten ist und so weiter und so fort. Aber der hat es halt so clever eingebaut und so clever erklärt, halt auch mit dem Brechen der vierten Wand,
ja,
dass man aber trotzdem dem Leinwandgeschehen folgen konnte.
Und ja, das Ding ist im Grunde ist es ja so, über Wall Street fehlt halt Margot Robbie in der Badewanne, die erklärt, was da los ist. Ja,
sie ist halt
also
da.
Im Endeffekt, ne?
Also, oder ja. Selena Gomez, die beim Pokern dir was erklärt.
Nee, das stimmt. So ein Element fehlt dem Film ja komplett. Geht ihm komplett ab.
Das machte sich ja da selbst darüber ein bisschen lustig, dass zwischenzeitlich Leo kurz an die Kamera so ein, zwei Sachen erklärt und so, ach, aber das wollt ihr ja gar nicht wissen. Und das finde ich halt so, okay, auf der einen Seite...
Wieso doch?
Ja, auf der einen Seite so, okay, ich finde das jetzt lustig, dass das jetzt so schön ironisch gebrochen wurde, bin ich auch ein Freund von, aber gerade halt an dieser Stelle, wo erklärt wird, wie er jetzt mit seinen 4, 5 Kollegen halt aus sie waren in der Lagerhalle oder so in der Garage erstmal, mhm, und dann hat man einfach, dann machen sie halt irgendeine tolle Idee und verkaufen das an wichtige Kunden. Mhm. Ich habe aber da einfach nicht gecheckt, was war jetzt der Gedankengang, weshalb sie so explodiert sind. Weil das wird im Film auch einfach sehr, sehr schnell übersprungen. Weil dann hast du diesen Cut, okay, sie werden größer, größer, größer und auf einmal ist das ein Großraumbüro, wo die Stripperin mit der Marschkapelle reinkommt. Und einfach dieser Schritt von wenig Geld rüber zu sehr viel Geld war halt irgendwo...
Das geht ja fix, so ein bisschen ohne Boden. So
ja, und das ist eben das Ding, was ich meinte, da zieht der Film auf einmal sein Tempo unfassbar an, aber dann dahinter, hinten raus, ist es echt so, könntest du jetzt auch mal aufhören. Und gerade da fällt ja noch eine Sache auf, Leo ist fantastisch, also der Jordan Belfort, du hast immer das Gefühl, du weißt, warum er so handelt, wie er handelt, obwohl es einfach komplett absurd ist. Ich meine, wie viel Kohle hat der Typ? Und dann regt man sich noch darüber auf, dass ein Deal von 20 Millionen gerade vielleicht nicht funktionieren wird. Obwohl der Ich will nicht wissen, wie viel Geld noch irgendwo hat. So. Der Rest des Casts ist höchstens da.
Ja,
wie ich finde.
Naja, das spielt schon alles sehr um ihn rum. Ja, ja.
Das fängt an.
Ich meine, das ist ja auf der Figur natürlich geschuldet so ein bisschen, aber ja.
Aber zum Beispiel, ich hab bis zum Ende nicht verstanden, was jetzt die besondere Beziehung zwischen ihm und Jonah Hill ist. Die sind befreundet. Das wird am Anfang behauptet und die haben halt die Firma zusammen aufgebaut. Die nehmen zusammen Drogen. Gut. Aber ansonsten hast du einfach deutlich zu wenig Interaktion zwischen den beiden, um wirklich jetzt zu verstehen, was das soll.
Was bindet die so?
Und halt, wenn man da jetzt schon mal gegen Ende geht, das nimmt dem Ganzen auch einfach so viel diese dramaturgische Fallhöhe fehlt dann einfach. Das Ende war so ein bisschen so, ha, cheeky, aber es war trotzdem so, ja, das war jetzt irgendwie, aber mir egal.
Mhm.
Also man hat mit den Figuren eher wenig mitgenommen und es geht halt nicht nur mit Jonah Hill, das geht auch die anderen Mitarbeiter, das ist dann immer so. Aber gerade wo ich es schade fand, war halt, dass auch die Beziehung mit seinen Frauen, einmal mit Christine Milotti, heißt sie so, die Mutter aus How I Met Your Mother,
ja.
Das fand ich schade, dass man da einfach nicht mehr mitbekommen hat. Und auch mit Margot Robbie. Einfach so, ja, es gibt die sexy Szene mit ihr und so weiter und so fort. Aber ansonsten.
Wir haben halt keinen Tiefgang, ne? Also es kommt halt keine richtige Backstory, warum die.
Ja, oder du kriegst auch einfach kein
Gespür.
Ja, kein Gespür für den Rest der Figuren. Und das ist halt so, was mich so ein bisschen weggestoßen hat. Das möchte der Film halt nicht.
Also würdest du sagen, der Film jetzt im Nachgang.
Mhm.
Was hängen bleibt, ist quasi der Exzess, wie du halt vermutet hast, und der Rest fällt runter.
Ja, und dann hatte ich natürlich auch durchaus genau so. Und alle Leo bleibt im Gedächtnis, mhm, und halt die Meme-Szenen.
Die abstrusen, ja.
Mit den Zwergenwerfen, mit der Marschkapelle, die wie Jonah Hill da sich auf Megadroge auf einer Party einwankt. Aber so der Rest, der dazwischen passiert, das ist jetzt einfach, okay, ich hab's gesehen, das wird sofort wieder rausgedrückt aus dem Gehirn, weil einfach der Rest dann doch, der findet kein, ich finde, der Film findet nicht so ein richtiges Gespür zwischen,
ja, zwischen der,
wichtig,
zwischen dem Exzess.
Also zwischen wichtig, ja, und zwischen, okay, das müssen wir jetzt irgendwie mal, es muss dabei sein, aber der findet keine richtige Waage.
Weißt du, wo ich jetzt gerade merke? Ich habe den jetzt tatsächlich länger nicht mehr gesehen. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, das ist ganz typisch, wo wir darüber sprechen, jetzt kommst du ein bisschen wieder, ne? Gerade die Bilder auch noch dazu. Aber genauso geht es mir halt im Grunde auch, weil ich hatte jetzt, bevor wir angefangen haben zu reden, ich hatte meine 3, 4, 5 Szenen so im Kopf, die ich noch behalten habe. Ja. Die hatten aber alle nichts mit ruhigen Momenten zu tun. Und es waren eben auch genau die, ja, die jeder abfeiert so, ne? Und es ist halt, das ist tatsächlich, glaube ich, das Problem des Films. Und so groß der Name auch ist, umso verschwindend gering ist eben wieder die Anzahl der Szenen, obwohl der Film so lange dauert, die wirklich im Gedächtnis bleiben.
Ja. Das klingt jetzt alles äußerst negativ. Es klingt vielleicht sogar zu negativ.
Ja.
Denn ich hatte während der 3 Stunden nie das Gefühl, dass es mir jetzt langweilig wird. Also man war schon immer mit dabei, man war immer am Ball. Aber wie gesagt, dieses muss das jetzt einfach, hatte ich immer im Kopf. Es gab so ein paar Sachen, wo ich mich sehr, sehr gefreut habe. Das geht vor allen Dingen beim Cast. Ich habe mich sehr, sehr darüber gefreut, John Bernthal zu sehen. Und das war, glaube ich, auch letzten Endes die Rolle, die ihm die Punisher-Rolle nochmal gegeben hat. Als Drogenkurier, beziehungsweise was auch immer, der da, auch so eine Figur, was hat er da gemacht? Der war am Anfang dabei, zwischendurch kam er mal und dann war er im Knast. auch hier wieder, ich habe mich gefreut, dass er da war. Was hat er getan? Jon Favreau als Anwalt. Ich mag Jon Favreau sehr, sehr gerne, auch einfach so als Typ. Großer Gefühl mit ihm Chef, wo er im Koch spielt. Aber ja, okay, wir haben jetzt hier einen Anwalt. Cool. hat aber auch den gesamten Film überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, der hat genau 2 Sätze. Und halt zu guter Letzt, der hatte da ein bisschen mehr zu tun, aber auch hier wieder, alleine da durch die Erzählung wird es sehr zerfasert. Kyle Chandler, das ist der FBI-Agent.
Mhm.
Und den sehe ich eigentlich auch immer sehr, sehr gerne. Aber bei dem siehst du halt auch genau mein Problem mit dem Film. Der kommt sehr, sehr stellenweise auf.
Ja.
Aber dieses ganze FBI-Problem, du hast am Ende einfach überhaupt keinen Griff mehr darauf, wie jetzt zum Beispiel, wie sie die jetzt überführt haben. Also zumindest ich nicht.
Ja, ja, verstehe.
Das war halt so mein so.
Das ist, was ich eben auch damit meinte, eben, dass der, wie hat der Film, hat ja so viel Zeit, aber er fokussiert sich halt auch so krass auf Leo.
Ja.
Und lässt halt wirklich, also ist ja auch, ich meine, klar, er ist die Leitfigur und alles drum, also ist ja auch okay. Aber er hat so viel Zeit und er hätte so viel Zeit, um so viel auszuerzählen, er tut's aber halt überhaupt nicht, weil er sich irgendwie in den Ruhephasen, wo er die Zeit hätte, Backstories oder eben Nebenhandlungen besser zu beleuchten, nimmt er sich die aber trotzdem nicht. Also das ist halt so ein bisschen schade, weil dann wären, glaube ich, auch die ruhigeren Szenen würden dann eben hätten mehr Gehalt, wenn sie auch wirklich einfach interessante Aspekte bieten würden, was sie aber oft nicht tun.
Ja.
Und wie gesagt, es klingt wirklich sehr negativ, wenn wir es drüber sprechen, ist es natürlich nicht. Der Film ist trotzdem wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja.
Ne, weil die Szenen, die dann wirklich auch im Gedächtnis bleiben, die sorgen auch wirklich für den Push dann so, die kicken dann auch richtig rein.
Oder halt auch, gerade wenn es halt mal zu dem Thema Figurendynamik kommt, wenn seine erste Frau rausfindet, dass er halt mit einem anderen schläft.
Ja.
Das war ein richtig, richtig starker Moment einfach.
Ja.
Weil da auch einfach alle, also beide Schauspieler einfach richtig,
was
richtig
geben. Gut
machen.
Mhm.
Und gerade diese Interaktion zwischen sehr, sehr guten Schauspielern fehlt einfach ein bisschen.
Ja.
Also es gibt wenig Reibungspunkte. Und auch dieses Exzess-Ding, das erschöpft sich halt.
Ja, das stimmt halt, ja, ja.
Und da komme ich jetzt zum Thema Fazit und es geht sehr, sehr auf Richtung Interpretation, Metaebene. Und da musst du kurz mit mir auf Englisch bear with me, weil ich habe den Film auf deiner Flop-Liste gesehen.
Welchen?
Auf der Letterboxd-Liste.
Ja. Ja,
kommt jetzt. Weil ich vergleiche das jetzt einmal, ich werde es gleich erklären, mit einem Takashi Miike-Film, und zwar ISO.
Ja.
Denn, falls dir das jemand nicht kennt, ISO geht um einen Samurai, der gekreuzigt wird und dann dämonische Kräfte bekommt und sich durch die komplette japanische Geschichte schnetzelt. So kann man es zusammenfassen.
Ja.
Und was ich in ISO sehe, ist eine Reflexion über Gewaltkonsum in Medien. Weil in dem Film passiert nichts anderes, außer dass er die gesamte Zeit Menschen abschnetzelt. Und je weiter der Film geht, desto mehr stumpft man gegen diese Gewalt ab. Das ist immer noch unfassbar brutal, was da passiert. Aber du sitzt irgendwann und denkst dir so, ja, habe ich jetzt gesehen.
Mhm.
Und ähnlich ziehe ich jetzt so den Vergleich zu Wolf of Wall Street. Die nehmen immer krassere Drogen und sind auf immer heftigeren Trips und haben immer absurdere Szenen und es berührt dich einfach irgendwann nicht mehr. Und dann sitzt du da so, okay, jetzt nehmen sie da diese ganz tolle Pille. Hui. Und vielleicht, also das ist es halt hoch interpretatorisch, es ist einfach, es kann auch sein, dass Scorsese sich das nicht gedacht hat, aber es ist ja dieses Ding mit Drogen, dass je mehr du davon nimmst, desto mehr musst du auch nehmen, um irgendwas zu spüren.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch die Abstumpfung der Figuren einfach gegen diesen ganzen Wahnsinn mit einfach zeigen soll. Wie gesagt, das ist eine Metaebene, es ist Interpretation. Selbst wenn man das nicht da drin sieht, funktioniert der Film. Ich finde allerdings, dass wie gut der gehandelt wird, also ich hatte eben geil geguckt, 8,2 auf der IMDb, finde ich ein bisschen hoch. Es ist jetzt kein Film, wo ich sage, könnte ich mir jetzt immer wieder reinschmeißen.
Mhm.
So, ich habe den jetzt einmal gesehen und bin so, ja, gut, jetzt habe ich den halt gesehen. Und eben gerade durch seine Mammutlänge, einfach mal Vergleich mit Folge 1, würde ich mir eher noch die Klapperschlange wieder angucken.
Ja, nee, bin ich schon bei dir. Also, die Interpretationsschiene habe ich tatsächlich jetzt noch gar nicht gesehen. Das wäre ich gerade zum ersten Mal so.
Ja,
Verstehe ich aber, was du meinst. Definitiv, ja. Definitiv. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur das Empfinden des Zuschauers. Und es war wirklich einfach, es war nur so gedacht. Und das sieht das jetzt nur so geil. Ich hau noch einen nach dem anderen raus. So. Also, aber ich, jetzt muss ich darüber nachdenken, du hast schon recht. Also, die ersten zwei, drei Exzess-Szenen, da saß man wirklich da so, alter Falter, ihr traut euch aber gerade hier was einfach, ne, irgendwie.
Ja, und auch das mit dem Trauen, ey, die Sex-Szenen sind auch so gut.
Na, also das heißt Trauen. Also natürlich
ist es ist schon
sehr Hollywood brav, fast ein bisschen.
Natürlich. Also für Hollywood ist es schon sehr. Also
ja, weil man sieht halt nichts, ne? Es ist ja nichts, es ist ja wirklich alles relativ zahm in dem Sinne. Trotzdem ist es so, ist es von der Machart, einfach von der inszenatorischen Seite, ist es so drüber teilweise, dass natürlich erstmal so, okay, hallo.
wo bin ich jetzt hier gelandet?
Wo bin ich hier gelandet, genau. Aber natürlich hast du recht, nach 2,5 Stunden denkst du ja irgendwann so, So, ist immer noch, also wie gesagt, es ist immer noch unterhaltsam irgendwo.
Ja.
Aber natürlich hast du nicht mehr den gleichen Effekt wie noch vor einer Stunde, die erste Szene, wo du dachtest, so, Alter. Wie gesagt, für mich hat der Film einen großen Unterhaltungswert, aber er hat halt keinerlei Tiefgründigkeit eigentlich. Also im Grunde ist er ja im Grunde ein reines Selbstzweck-Unterhaltungs-Biopic. Also er will ja quasi ein Biopic sein, aber schießt ja über allem übers Ziel hinaus irgendwie. Also deswegen.
Ja, das ist schon, also es soll halt, glaube ich, einfach sein. Und ich fand auch zum Beispiel das Ende war auch irgendwie so. Halt, es wäre mehr Klischee gewesen, das gebe ich zu, aber es wäre ein runderes Ende, wenn er sagt, nicht so, oder? Sell me this pen. Und stattdessen sagt er das zu 5 Leuten, die Kamera geht auf die Leute, die gerade ihm zuhören, ist dafür 3 Sekunden und es passiert einfach nichts, sondern kommt der Abspann. Also, was? Nee, das war jetzt irgendwie strange. Also, ja, wie gesagt, der ist unterhaltsam, der macht durchaus seinen Spaß, und die 3 Stunden sind definitiv nicht langweilig, aber...
Was man ja auch anrechnen muss, natürlich. Ich meine, 3 Stunden können sehr schnell langweilig werden.
Hallo Hobbit. und ich habe mir jetzt neulich wieder ein paar Video-Essays angesehen darüber, warum der Hobbit so scheiße ist. Es macht sehr viel Spaß. aber es ist halt... Ich habe mehr erwartet.
Mhm.
Gerade eben, weil Academy Season und so weiter und so fort. Es ist Scorsese, Leo soll ganz, ganz fantastisch sein. Und halt die ganzen, ja, aber na, die Frage ist, ich hätte jetzt, glaube ich, durchaus Bock, das Buch zu lesen.
Okay.
Weil ich einfach wissen möchte, okay, kriegt man da vielleicht ein
besseres Gespür? Kann man auch mehr rausziehen vielleicht auch, ne?
Ja.
Mhm.
Und halt einfach um zu sehen, okay, gibt's da vielleicht, was gab's an Veränderungen? Zum Beispiel, wo ich mir auch einfach vorstelle, dass das wirklich so passiert ist, mit der Schiffsszene, also mit dem Sturm und alles,
ja,
ist halt schon abgefahren.
Ja.
Aber ja. Nun ja, übrigens, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, hier Thema Leo und Schauspiel, seine Reden, die waren mega.
Ja.
Und jedes Mal, wenn man denkt, okay, die können jetzt nicht noch mehr hyped werden, legt er noch einen drauf und auf einmal springen die Leute durch die Gegend und alles.
Sind plötzlich nackt. Und
ja, also ja. Es hätte wirklich nur noch so ein Moshpit irgendwo im Büro gefehlt.
Nein, definitiv. Also er ist super, auf jeden Fall. Gibt's gar keine Diskussion. Hat er gut gemacht.
Ich glaube, jetzt wäre ich noch mehr gehasst als vorher.
Wieso?
Weil ich habe auch das Gefühl, dass sehr, sehr viele den mega geil finden. Einfach so, ja, Mann,
ja, aber
bester Film für 2014.
Na, weiß ich nicht. Weiß ich nicht so richtig. Ihr seid gefragt, natürlich. Wenn ihr hier meint, dass wir reden hier Quatsch, ne, sagt eure Meinung gerne natürlich auch über die Filme immer. Auf Social Media oder so. Ich glaube, es gibt auch genug, die den auch nicht so geil finden. Also mein Gespür war da nicht so, dass der jetzt den ultimativen Hype erfahren hat.
Mhm.
Immer. Also ich glaube auch, das war eher immer so, ja, Meme Wars, so, geil, aber so, also, ich weiß nicht, ich glaube, also so als Meisterwerk von des Jahres habe ich ihn eher nicht also auch von anderen wahrgenommen.
Okay.
Eher auch schon so, also als sehr, sehr, sehr unterhaltsam gut, aber nicht, wow, Meisterwerk,
ja,
gut, aber.
Nicht so wie God of War.
Nicht so wie God of War. Nicht so wie die Klapperschlange. Deswegen, ich weiß nicht, aber ja, die Leute werden es uns sicher mitteilen, wenn sie anderer Meinung sind, aber ja. Also im Endeffekt, würdest du denn trotzdem den Leuten da draußen, die jetzt zuhören und den Film auch noch nicht kennen, würdest du ihnen sagen, guckt ihn euch an?
Ja, durchaus. Also alleine für die wichtigen Szenen ist es halt schon mal eine Sichtung wert. Aber ist halt blöd, dass man jetzt das in 2 Folgen hintereinander hat, ähnlich wie die Klapperschlange, so, pff, Ja, komm. Einmal reicht.
Ne? Absolut legitim. Aber ja, also ich denke mal, einmal gucken kann man ihn auf jeden Fall, denke ich halt auch.
Ja.
Das geht schon. Also dafür ist er schon sehr, auch einfach sehr, ist halt auch sehr von sehr hochwertiger Film. Punkt.
Das
ist halt
natürlich. Ja, was Soundtrack und sowas angeht. Wo ich mich gewundert habe, dass das
mal, ja.
80er-Flair nicht so richtig durchkam.
Nee, das stimmt. Er wirkt sehr modern.
Ja.
Ja, ja. Das liegt aber auch an Schnitt und also ich finde, der ist so ein bisschen musikvideo-mäßig teilweise geschnitten und so.
Ja, aber auch wenn du so dir das Thema Kleidung an so ansiehst, ist es jetzt nicht so, dass es.
Kein Batman.
Ja,
also alt ist es ja nicht, aber.
Ich verstehe, meins.
Er hat nicht wirklich diesen Zeitgeist-Look so ein bisschen. Er hat so.
Und du siehst es an ein, zwei Stellen.
Ja.
Aber auch zum Beispiel, dass sie halt Handys und sowas benutzen.
Mhm.
Ist halt einfach eine Sache, in der Preiskategorie halt durchaus wahrscheinlich damals möglich.
Ja.
Allerdings in den 80ern war die Technologie halt noch nicht so fortgeschritten, dass das durchaus üblich war. Und auch wenn man sich zum Beispiel seine Menschen anguckt, sein Haus, das würde auch heute immer noch.
Ja, das meine ich, genau. Also er wirkt sehr modern im Gesamt, seinen Look, finde ich.
Ja. Ja,
das stimmt. Das stimmt.
Naja. Gut, Wolf of Wall Street. Haken.
Dann kommen wir zu meinem Stück.
Mhm.
Und ich werde jetzt mal hier live meine Letterboxd den bei aufmachen, weil ich mir ja eben schon gesagt, im Vorgespräch, ich kann mir den Namen nicht merken, weil so viele Leute mitspielen, das ist unfassbar.
Tausende.
Naja, nicht so viel sind es nicht, aber ein paar sind es schon. Naja, es geht jedenfalls um Snowpiercer, hast du mir aufgetragen. Mhm. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, am Ende vom Cast, das war der Film, den ich bei Netflix mal geskippt habe und ich wusste nicht warum. schon tausendmal drüber gescrollt, irgendwie immer gehört, so, ja, guter Film angucken, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich immer, ich weiß nicht, ob es einfach das Cover war oder irgendwie dachte ich immer so,
ah nee, heute nicht.
Aber morgen auch nicht.
Na.
Und du weißt genau, morgen ist auf keinen Fall passieren. Ich weiß nicht so richtig, warum ich ihn immer überscrollt habe. Und ja, was habe ich denn erwartet? Ich hatte ja schon irgendwie, vielleicht lag es auch daran, ich habe mir im Kopf durch das Cover oder so überhaupt, welchen Film irgendwie wusste und gesehen habe, irgendwie schon so im Kopf ein Bild gezimmert. Und irgendwie habe ich, er ist ja von Bong Joon-ho Regie. Der ist auch natürlich auch so The Host gemacht.
Übrigens, der muss noch auf einer Watchlist.
Ja. Ja, auch den fand ich auch sehr gut. Und der hat auch Okja gemacht, oder Okja auf Netflix.
Den ich unfassbar großartig finde.
Den ich auch sehr gut fand. Deswegen, aber jetzt kommt nämlich der Knackpunkt. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam. Aber ich hatte nämlich, ich habe gedacht, dass Snowpiercer ein komplett japanischer Film wäre.
Koreanisch, meinst du?
Oder koreanisch, ja, und asiatischer, sagen wir asiatischer. Mhm. Ich dachte immer, das wäre ein asiatischer Film, komplett. Also ich hatte, in meinem Kopf war das so ein...
Grüße, Ivans.
Genau. in meinem Kopf war das ein asiatischer Film. Ich hatte ich ganz lange im Kopf und ich weiß nicht warum. Eben, vielleicht weil ich wusste, dass er von Bong Joon-ho ist. Und in meinem Kopf war das so ein...
Da hast du keinen Bock drauf dann einfach.
Ja, eigentlich schon, weil ich mag asiatisches Kino, aber in meinem Kopf einfach war das immer ein, ich habe immer Snowpiercer, ich dachte, das wäre irgendwie vielleicht eine Anime-Verfilmung oder so. Ich hatte in meinem Kopf immer irgendwie eine, ja, asiatische, overactete Anime-Verfilmung im Kopf.
Und das ist da muss man Bock drauf haben, das gebe
so,
ich dir. Dann kriegst du wirst übrigens im Laufe des Podcasts da ein, zwei bekommen, keine Angst.
Oh je. Vielleicht war es das oder so, weil ich immer zu dem Zeitpunkt gerade dachte, so, oh nee, kein Bock drauf, ja, auf asiatisches Kino. So, und das Ding ist halt, der ist gar kein asiatischer Film. Und ich weiß wirklich nicht, wie ich immer drauf kam.
Ist das die Verfilmung einer französischen Graphic Novel?
Ja, es ist eine Graphic Novel, genau, das ist nämlich das Ding. Da lag ich jetzt gar nicht so weit weg mit Anime-Manga, aber...
Was heißt Verfilmung? Ist es daran angelehnt?
Also eine Interpretation.
Das Buch soll nochmal komplett anders sein.
Ja. Ja, im Endeffekt, ja, was habe ich denn bekommen? Also im Endeffekt, bei Snowpiercer, kurz abgerissen, im Grunde geht es einfach ja darum, die Menschheit, also es geht um globale Klimaerwärmung, es ist quasi das eingetreten, wo Trump sagt, es gibt's nicht, die Erde hat sich wirklich erhitzt oder wurde immer heißer und um es quasi dagegen anzugehen, haben sie eine haben sie ein Element oder eine ja etwas erforscht.
Einen chemischen Stoff,
genau, den sie mit Chemtrails, ne, Aluhüte aufsetzen, über die Erde gestreut haben, um dagegen anzuwirken. Und das ist leider völlig in die Hose gegangen, denn quasi the day after tomorrow lässt grüßen, die Erde ist erfroren, komplett abgestorben. Und ja, bevor es dazu aber noch kommen konnte, hat ein super genialer Wissenschaftler.
Wie heißt der nochmal?
Warte, ich kann es dir sofort sagen. Ich sag's dir sofort. Minister Wilford, genau. Die Wilford Industries, der hat einen, ja quasi das, was es nicht gibt, ein Perpetuum mobile erschaffen, einen sich selbst erhaltenden Antrieb, der sich selbst mit Energie versorgt. Und betreibt damit einen autarken Luxuszug. Und das ist eben der Snowpiercer, der namensgebende. Und ja, die Prämisse des Films ist quasi, die gesamte Menschheit, die noch über ist, lebt in diesem Zug, der das ganze Jahr über einmal immer um die Erde fährt. Um die
in
Erde
63 kreist. Tagen, genau. Einmal.
Der umrandet genau in einem Jahr einmal die Erde. Das Schienennetz dafür extra ausgelegt. Und er kann auch so tolle Sachen wie, zum Beispiel, wenn der durch Schnee bricht, dann sammelt er das Wasser und versorgt damit den Zug mit Wasser und solche Geschichten. Also ein super hyper mega Sci-Fi Train. Also der Film ist durchaus ein bisschen natürlich im Sci-Fi angesiedelt. Dystopie, Sci-Fi.
Oh, warum denn Dystopie? Solltest du vielleicht erklären.
Kommen wir noch drauf.
Aha.
Ich sage ja gerade nochmal kurz, worum es geht für Leute, die den nicht kennen. Und ja, im Endeffekt geht es ja genau darum. Also es ist ein Film, der sehr natürlich mit dem Klima, mit der Klimaerwärmung spielt, also im Grunde ein aktuelles Thema natürlich, und eben dann mit dem Trope so, quasi unsere Gesellschaft muss jetzt einfach in einem Zug leben.
Und die zwar, Idee ist großartig.
Die Idee ist an sich ist wirklich großartig, das hat mir wirklich gefallen, nämlich mit allen, Stärken und Schwächen, die sowas mit sich bringt, denn quasi dieser Zug bildet quasi unser Gesellschaftssystem ab. Ganz hinten sind quasi die Armen und die nichts haben, kann man schon sagen, Sklaven, also dieser Wilford.
Krüppel.
Der Wilford, der hält sich da quasi seine Bediensteten eben in diesem in der Unterschicht, die eben arbeiten müssen damit sie eben quasi als Lohn was
ihre
zu essen.
Ihre
Proteinriegel kommen. genau. Sehr, sehr disgusting. Oh ja, und umso weiter es nach vorne geht, also ganz vorne sitzt natürlich Wilford, und quasi umso weiter es nach vorne geht, umso, luxuriöser wird quasi dieser Zug und somit auch die Leute, die da eben leben. Das heißt also quasi diese typische Bild, quasi arm nach reich, wird in diesem Zug quasi von hinten nach vorne abgebildet. Das ist eigentlich eine sehr schöne, also für so der ganze Film ist eine pure Metapher, also eine Metapher, der ganze Film. Es geht natürlich sehr, also es ist sehr gesellschaftskritisch natürlich und auch eben natürlich in Bezug auf den Klima, um die Klimadiskussion. Und es gibt ein unfassbares, ich möchte nicht sagen Star-Aufgebot, aber eigentlich schon ein bisschen.
Also gerade aus heutiger Sicht ist es schon abgefahren.
Genau, also jetzt für Lisbon 2013, also aus heutiger Sicht ist es nochmal eine Nummer krasser, und zwar hast eben schon seinen japanischen Namen gesagt. Oder seinen koreanischen Namen.
Wie Japaner das aussprechen.
Hauptdarsteller ist nämlich Chris Evans, heute eher bekannt als Captain America natürlich. Damals schon mit Bart. Für Snowpiercer.
Hey, und ich bin auch der festen Überzeugung, Chris Evans mit Bart ist Bay, aber ja.
Ist Bay, auf jeden Fall. Alle shippen ihn natürlich. Spielt Curtis Everett, er ist quasi der Hauptdarsteller und sagen wir mal der Leitwolf des Widerstands. Also die möchten natürlich versuchen, das ist ja ganz klar, die Armen haben keinen Bock auf ewig da in ihre kleinen Kämmerchen da eingeschränkt zu sein und vor allem auch durchaus schlecht behandelt zu werden. Also da werden durchaus noch mal ein paar Leute gefoltert, wenn da sich einer fehlverhält. Es gibt natürlich goldene Regeln an Bord dieses Zugs. Wenn die gebrochen werden, gibt's harte Strafen.
Oh, das mit dem Arm.
Genau, da werden mal Arme eingefroren und abgehackt und solche Geschichten. Also nicht ohne, was Gewalt angeht, der Film. Also jetzt kein Splatterfest, aber ne, hat schon ein paar Szenen. Genau, und er möchte halt natürlich gerne, er ist ein Volk, er möchte sein Volk leiten, lässt sein Volk ziehen. Er möchte versuchen eben, sich nach vorne zu kämpfen. Er möchte versuchen, diesen Zug einzunehmen. Das ist eigentlich sein großer Plan. Er würde gerne, er will den Zug leiten. Er will ein besseres Leben für die Schwachen und für die Armen schaffen. Und sein Mentor ist der gute Gilliam, gespielt von John Hurt, der leider letztes Jahr verstorben ist.
Oh, stimmt.
Anfang 2017. Großartiger Schauspieler.
Ja.
ganz Legendary, den Alien 1 und so weiter.
Eine gute Rolle.
Ja, absolut. Ja, das ist so ein bisschen der, ja, sag ich mal, er ist so der Anführer eigentlich des Armenviertels so, und er ist so der sehr
kann alte. Das aber körperlich nicht mehr.
Genau, er hat Beine und eingebüßt und so weiter, und hat schon nicht mehr alle Gliedmaßen und kommt nicht mehr, und ist eigentlich einfach alt,
ja,
und kommt nicht mehr an, und deswegen Everett macht das quasi für ihn und will ja unter seiner Obhut oder unter seiner und mit seinem Segen quasi diesen Widerstand anführen. Und erstmal generell, ich fand so von Beginn an, ich mag den Look des Films total. Also ich finde, die wenn du dir allein das vorstellst, dass du durch dein ganzes Leben nur noch in diesem Zug verbringst, also ich glaube, der Film spielt im 18. Jahr des Zuges, also es gibt 18 Jahre, verbringen die Leute schon ihr Leben da drin. Und ich fand das irgendwie so geil eingefangen. Also jeder hat irgendwie, du merkst, jeder hat so seinen Platz, wo er hingehört, ne, auch wenn er nicht sein will, aber jeder hat so sein Spiel zu spielen, jeder hat seine Rolle da zu spielen. Wie gesagt, es muss man einfach sagen, es ist fast schon ein bisschen KZ-mäßig, ne? Du hast hier halt die Aufseher dieser Wilford Industry, die ja mit Waffen patrouillieren. Wie gesagt, wenn du die Spur hast, kriegst du eine rein. Oder wirst auch mal gerne gekillt, wenn's hart auf hart kommt. Sowieso geht's halt darum, im Endeffekt, dass die natürlich auch sie müssen ja quasi die Population natürlich da so ein bisschen im Griff behalten. Das heißt, wenn es zu viele Menschen werden, muss man auch mal gucken, was man da macht, ne? Also er hat schon echt bittere Themen.
Ja, gehst du jetzt aber schon ganz schön tief rein.
Ja, also es kam ja schon, das ist ja doch relativ alles plain durcherzählt, das auch gar nicht schlimm ist. Aber es zeigt einfach die Auswirkungen einer solchen, ja, sag ich mal, Lebensnotlösung. Und
audiovisuell ist das eine,
genau, und
eine absolute Wucht.
Der fängt das wirklich cool ein. Auch die Außenszene, das so fährt, ja, natürlich ist CGI Overload, ist nicht immer super rund, aber weitestgehend ist es schon in Ordnung. Aber er wird im Zug drin, fand ich super stimmig.
Ja.
Vor allem halt eben dann quasi, wenn sie sich eben anfangen, dann quasi vorzukämpfen. Also erstmal sowieso generell, du hast dann sehr viele verschiedene Settings, weil die ganzen Wagen, die einzelnen, haben immer eine ganz andere, ohne das zu spoilern, die haben da die abgefahrensten Designs und kommst da in die verschiedensten, also im Endeffekt ist es ja wie im echten Leben, also ne, du hast verschiedene thematische Wägen und Wagen, also du hast eine irgendwie von der Schule bis zum...
Im Grunde genommen kämpfen sie sich einmal durch die verschiedenen Klimazonen.
Gewächshaus, genau, also du hast da ganz, ganz, ganz viele verschiedene... Ebenen drin, die das alles super auch interessant halten. Also du hast nicht einen grauen Wagen nach dem anderen, sondern es ist echt sehr, sehr abgefahren. Und wirklich teilweise wirklich wird's richtig absurd und teilweise sogar ein bisschen so schwarzhumorig. Also das fand ich, der wechselt auch seinen Ton so ein bisschen immer wieder mal, was ich gar nicht so erwartet hatte. Und ich fand so ein bisschen, das kam ein bisschen rüber, fast wie so ein bisschen Videospiel. Das war so ein bisschen wie so Level. So Level durchspielen, so ein bisschen pro Wagen. Fand ich aber irgendwie ganz, ganz cool gemacht. Und irgendwie, der hatte dann teilweise so angefangen, so von ein bisschen so von Gangs of New York Flair bis hin zu teilweise Oldboy-Einstellungen, wo sie sich dann irgendwie so in der Seitenansicht durch den Zug metzeln.
Das ist so eine gute Szene.
Also er hat sehr, sehr, echt sehr, er nimmt sich so ein paar Inspirationen, die aber echt total in Ordnung gehen, weil er sie sehr eigen verpackt. Aber man merkt so hier und da, wo da die Inspiration hergenommen wurde, aber es funktioniert halt einfach sehr gut.
Vor allem, weil er dann aber auch, wie ich finde, halt zu jeder Inspiration so einen kleinen eigenen Twist reinbaut.
Genau. Wenn
du zum Beispiel an die Kampfszene denkst, ja, ist es halt mit dem Nachtsichtgeräten oder der Fackel, wo der olympische Läufer im Grunde genommen von ihm, ja, kommt.
Ich wollte gerade sagen, meiner Freundin hat ein bisschen mitgeguckt und als die Szene kam, hat sie so, ach guck mal, die zwei Türme, Herr der Ringe. Ne, der Urukai, der in die Mauer rennt. Deswegen, also der hat echt ziemlich viele Ideen einfach, mit denen du erstmal gar nicht rechnest, weil der wirkt teilweise denkst du jetzt, ja, okay, ich hab's verstanden, die Szene, und dann überrascht er dich plötzlich mit was ganz Abgefahrenem.
Ja.
Und das ist echt cool, das macht dir, das bleibt, lässt ihn auch spannend bleiben. Und wo ich gerade sagte, er wird teilweise wirklich sogar echt. Da kommt man angesprochen, also da merkt man dann doch vielleicht, dass der Regisseur eben aus dem asiatischen Bereich kommt. Er hat so seine Momente, wo er dann plötzlich drüber wird, so ein bisschen. Und vor allem passiert es immer, wenn die gute Tilda Swinton nämlich ins Spiel kommt.
Ich liebe es.
Tilda Swinton ist eh großartig. Die war ja auch in Okja dabei, ne? Also da hat er sie ja auch eingesetzt dann. Die hier die Minister Mason spielt. Also das ist so quasi der
verlängerte Arm.
Der General des Chefs quasi von Wilford. die Generalin, die dann quasi den auf quasi als Kontra zum Everett so quasi den Gegenpart auf der bösen Seite spielt. Sie ist so der Leader, die in den Krieg zieht, quasi den wieder dann quasi den Gegenpol der Wilford Army da bildet. Und ja, sie hat dann auch fast ein bisschen Leo-mäßig. Sie hat auch so Reden-Szenen, wo sie Reden schwingen muss.
Ich liebe es,
und sie,
wie der Typ seinen Arm rausstreckt und sie dann do your part, be a shoe. Es ist so großartig.
Genau, und sie ist ja auch sie kann ja auch richtig kratzbürstig, ne? Und das macht sie da auch echt sehr gut. Und aber wie gesagt, in ihren Szenen kommt dann fast so ein bisschen so Slapstick teilweise fast schon rein. Also da verliert er teilweise ein bisschen auch seine...
Es ist schwarzhumorig.
Ich sage, er verliert ein bisschen seine Ernsthaftigkeit, aber nicht ohne, dass er die Wirkung verliert, weil sie ist halt einfach sehr trotzdem, sie ist trotzdem eine böse Sau. Sie ist ein bisschen die Cruella de Vil des Zugs so ein bisschen. Also
ja, das passt sehr gut.
Ja, wirklich. Also sie ist ja einfach, sie ist ja so eine Charakterdarstellerin und sie zieht das auch durch. Und genau, also darf man sich nicht schon stören, so ein bisschen, also man muss schon offen für sein und darf jetzt keinen wirklich, also ich habe ja dystopisch Sci-Fi, aber schon so mit einem, er hat schon so einen Korea-Touch definitiv, man muss da so ein bisschen, er ist sehr abgefahren teilweise, also man darf da jetzt nicht so ein, man muss ein bisschen die A dafür haben und da offen sein, einfach für ein bisschen Abstruses, sag ich mal, da funktioniert er wirklich am besten. Und ja, übrigens dann noch der, kommt natürlich auch noch zum Wilford selbst, der gespielt von Ed Harris, auch sehr, sehr gut. Ich mag Ed Harris eh sehr gerne. Hat natürlich die größte Rolle im Film quasi, weil er es am Ende vorkommt, natürlich, wenn sie sich durchgekämpft haben. Aber hat mir auch sehr gefallen. Das ist auch
zum Beispiel eine Sache, die ich beim ersten Mal ganz, 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 ganz lange mir überlegt habe, gibt es den Wilford überhaupt?
Mhm, ja, verstehe ich. Ja. Ja, ja, ja.
Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend.
Ich hab auch teilweise mitgedacht, die kommen dann irgendwie einfach dann an, dann ist einfach bei dem Computer oder er lebt schon gar nicht mehr vielleicht, ne?
Ja, irgendwie genau. Sowas.
Ed Harris macht da so ein bisschen den verrückten Wissenschaftler, der.
Ja, so verrückt ist er nicht.
Na, stimmt. Er ist eigentlich sehr rational. Er ist eigentlich zu rational. Er ist eigentlich schon.
Es ist halt.
Fast ekelhaft kalkuliert.
Ich finde das halt, um da mal reinzugehen, man kann auch hier wieder kann man sehr, sehr viel interpretieren. Und es ist eine relativ klassische Heldenreise, ja, was der Everett durchmacht. Und es ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie er, während er immer weitergeht, man durchaus. Also am Anfang hast du ja einfach diese Ungerechtigkeit hinten. Aber je weiter das geht, sind sie auch beim Sushi. Und da erzählt Taylor Swinton ja auch, okay, das ist jetzt nur einmal im Jahr, dass man diesen Fisch essen kann.
Ja.
Und je weiter man im Zug vorangeht, desto mehr weiß man, warum das System, wie es gerade ist, funktioniert.
Mm,
stimmt, und es funktioniert ja einfach.
Ja.
Und dann halt das Ding, wenn Ed Harris halt ankommt und das Gespräch, das würde ich auch sagen, das wollen wir nicht spoilern,
nee,
weil was da so durchkommt, ist halt echt so, oh ey. Ja, es hat eine perfide Logik, aber es ist logisch.
Ja, genau. Wo man wieder hinterfragen muss, ne? Also ja. Kann man quasi, also kann man jemandem schlechte Entscheidungen übel nehmen, wenn sie aber quasi etwas erhalten, wovon alle profitieren, im Endeffekt. Ja. Nee, also deswegen, also absolut. Der ganze Film ist eine quasi eine Metafrage, wo jeder auch so seinen Schluss rausziehen muss, weil es jeder anders interpretieren wird, definitiv. Oder jeder seinen anderen Outcome für sich da rausholt. Deswegen, also der Film ist ein bisschen, der ist wie so ein Meta Mad Max, nur ohne das Zurück quasi, ohne das Zurückfahren. Also der geht nur in eine Richtung und endet dann quasi. Und wie gesagt, er auf der reinen visuellen und auf der reinen, sag ich mal, groben Handlungsebene ist er sehr geradlinig eigentlich. Aber
sie gehen durch den Zug.
Genau, sie gehen durch den Zug. Aber eben umso tiefer man schürft und so tiefer man darüber nachdenkt und über die einzelnen, ne, Zusammenhänge und das ganze dieses Konstrukt immer weiter sich dann mal so vor Augen führt, umso tiefgreifender wird er eben. Und das funktioniert, wie gesagt, echt gut. Das hätte ich ihm echt nicht zugetraut, auch erstmal am Anfang. Dass er dann doch wirklich, wirklich tiefgreifend bis hin zu fast schon, ja, philosophisch wird im Endeffekt. Also er wirft ja wirklich philosophische Lebensfragen eigentlich im Grunde auch. Und das macht er gut, da gibt's nichts. Also ich kann ihm wenig ankreiden eigentlich, also fast gar nichts. Er hat im Grunde keine Längen. Der Anfang ist noch das Langsamste. Wenn es dann erstmal losgeht, geht's auch los und dann geht's auch eigentlich durch. Der ist mit knapp 100 Minuten, glaube ich, sogar nur ist, oder 100, nee, 120, jetzt 2 Stunden dauert, 2 Stunden.
Guck mal
auf die Blu-ray, ich meine 2 Stunden hat gedauert.
Deswegen, 126.
Ja, er kam mir sogar ein bisschen kürzer vor. Also er hat keine Längen wirklich. Er geht komplett durch und zieht das wirklich immer durch bis zum Ende. Ist frisch, überrascht immer wieder neu, wie ich schon gesagt habe, durch die Settings, durch die Ideen.
Und auch durch seine Konsequenz einfach.
Ja, absolut, genau. Also er macht keinen Rückzieher, sondern er zieht es halt wieder bis zum Ende durch und dann wird es auch nochmal richtig bitter quasi so, einfach für...
Ich musste gerade an die Unterhaltung zwischen ihm und der Schlossknackerin reden. Also als sie miteinander reden, kurz vor der letzten Tür. Und wo halt so viel Character Development auf einmal in einem Gespräch steckt. Ja. Und da sieht man auch einfach mal, was Chris Evans eigentlich für ein guter Schauspieler ist.
Ja, definitiv. Also er macht das richtig gut. Ich mochte eigentlich alle drin. Da gibt's auch Min-Soo heißt der. Der macht den koreanischen Hauptdarsteller neben Evans. Der hat nämlich auch, glaube ich, in The Host, genau, und in Thirst, in Park Chan-wooks Thirst, dem Vampirfilm. Da war der nämlich auch die Hauptrolle. Genau, der macht's auch richtig, richtig gut. Ansonsten noch Octavia Spencer dabei, die wir gerade in Shape of Water noch gesehen haben. Auch eine sehr, sehr dramatische Rolle als Mutter, die ihren Sohn sucht, der verschwunden ist und solche Geschichten. Also da gibt's noch auch so kleine, genau so Nebenstory-Arcs halt so, ne, die zwar es nicht dominieren, aber die immer mitschwingen bis zum Ende und auch immer ihren Abschluss, ihre Konsequenz finden. Das fand ich immer ganz gut. Also im Grunde jedes Fass, was sie aufgemacht haben, wird auch zu Ende, also bekommt auch eine Auflösung. Das fand ich auch ganz schön.
Ja.
Da wurde quasi nichts auf dem Weg irgendwo im Abteil liegen gelassen, sondern alles hat noch so auch seine Konsequenz irgendwo gefunden, egal wie unwichtig es erstmal erscheint.
Alles, was halt nebenbei aufgemacht wird, führt halt mit in die Hauptnarrative.
Genau. Es kommt alles, also im Finale kommt alles zusammen eigentlich. Ja. Also das hat der Film schon sehr, sehr smart aufgebaut. Also da bleibt, wie gesagt, nichts auf der Strecke, du kannst ja für so viele Wortwitze machen. Ich spaß mir ja schon. Aber es war wirklich nichts liegen, was du irgendwie, wo du vielleicht denkst, so, ah ja, da kommt das ist bestimmt nachher eh unwichtig. Nee, aber es kommt alles mit in bis in die Lok quasi. Bis in die
Spitze. Das ist der erste Abteil.
Und das ist schon echt smart gemacht eigentlich. Das muss man eben schon lassen. Und wie gesagt, er ist technisch nicht immer ganz rund, da merkst du natürlich, dass da fehlt ein Hollywood-Budget natürlich dann für irgendwelche Außenshots und so weiter. Aber das ist geschenkt, das ist auch nicht der Fokus des Films, deswegen wichtig ist, was eben wirklich da auch tonal und zwischenmenschlich vor allem auch passiert. Und das ist top, wie gesagt, garniert mit ein bisschen Gewalt oder ein bisschen mehr auch hier und da mal. Er ist auch sehr rabiat eben dann, ne? Also er ist sehr roh.
Ja.
Er ist jetzt kein Splatterfest erwarten, aber er hat schon ein paar echt knackige Szenen, auch gerade im Nahkampf und so weiter später, wenn es da echt so mal auf hart geht. Gibt es noch so einen Special Killer, der da vorgeschickt wird, so ein Sondereinsatzkommando-Typ, der sehr rabiat ist und so weiter.
Also, das ist so eine geile Szene, wo der Zug um die Kurve fährt
und sie befeuern sich quasi. Ah. Durch die Scheiben, von vorne nach hinten durch die Zugabteile. Ja, also wirklich, der hat schon echt coole Einfälle, der überrascht wirklich immer wieder und das hat mir echt Spaß gemacht. Und im Endeffekt, ja.
Wenn wir gerade noch in der Story im Grunde genommen im Film sind, was sagst du zum Ende? Weil ich finde, das ist sehr ambivalent.
Spoiler natürlich nicht, ganz klar. Ich versuche es ganz ohne
Grund. Siehst du es positiv oder negativ?
Ja, es ist schwierig. Ich habe eine lange Zeit erwartet, dass es anders noch ausgeht. Also ich hatte den Outcome echt fast noch komplett anders erwartet. Im Endeffekt schließt der eigentlich sehr logisch ab für das, was der Film eigentlich aufbaut.
Mhm.
Und du hast ja immer wieder auch wieder Hinweise schon im Vorfeld darauf, also du hast so ganz kleine Shots, die erstmal gar nicht, du hast Einstellungen, wo du denkst, die haben erst gar keine Aussage, im Endeffekt merkst du, aber es hat schon darauf hingearbeitet, auf das Ende, was es dann bekommt. Und im Endeffekt, muss ich sagen, hat es mir eigentlich ganz gut gefallen, weil es auch wieder so, es ist halt so, auch, sag ich mal, so menschlich, und so, da kommt ein bisschen dieses menschliche Fehler eingestehen, solche Sachen kommen da, spielen da halt auch mit, das ist ja auch wieder sehr metapherhaltig. Und ich weiß nicht, ob ich vielleicht ein konsequenteres und vielleicht sogar drastischeres Ende besser gefunden hätte, um jetzt vorzugreifen. Aber im Endeffekt, wie da es quasi nicht plötzlich kam, sondern schon darauf hingearbeitet wurde mit Szenen während des Films, während der Laufzeit, war ich eigentlich doch recht zufrieden.
Ich finde nämlich das Ende enorm drastisch. Aber das können wir vielleicht nochmal auf Mike gleich klären.
Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst.
Weil ich interpretiere das Ganze als sehr, 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 sehr negativ, was jetzt uns angeht, sage ich das nur so.
Ja. Ja. Nee, also, sagen wir mal so. Ist sehr schwierig, uns zu spoilern. Sagen wir einfach mal so, der Outcome ist so, wenn du den Film halt weiterdenken würdest, quasi einfach, was, wenn es ein theoretisch einen zweiten Teil geben würde, was nicht passiert, aber ich muss echt auch vorsichtig nicht spoilern. Das wird ganz schwierig.
Ansonsten lassen wir das jetzt und.
Ja, aber es ist wirklich einfach, man kann es schwer sagen, ohne jetzt halt so was zu verraten. Das machen wir mal auf Mike. Oder am Ende, oder wir können vielleicht machen wir auch eine kleine Nachlese oder so, eine kleine Spoiler-Nachlese und schicken die noch hinterher oder sowas. Aber ja, also im Endeffekt, ich war schon zufrieden, aber es hat ein Beigeschmäckle, sag ich mal.
Okay.
Ja. Aber im Endeffekt, auf jeden Fall ein Film, den ich zu Unrecht so lange lieben lassen habe, das ist, glaube ich, Fakt. Wie gesagt, ich fand ihn wirklich sehr gut. Man kann damit absolut Spaß haben, einfach auch als reiner Sci-Fi-Action-Dystopie-Film. Wenn man auf diesem Meta-Ebene noch keinen Bock hat, lässt man sie halt einfach für sich weg. Das ist gar nicht, also sie wird einem jetzt auch nicht in die Fresse gedrückt die ganze Zeit. Also es ist jetzt kein Matrix, wo du dir alle zwei Minuten irgendwelche tiefgründigen philosophischen Gespräche anhören musst. So ist er nicht. Aber er hat die Ebene und die ja dann auch wirklich gut erzählt. Also sie wirkt auch nicht so aufgesetzt. Das macht wirklich alles Sinn und das ist für sich stimmig. Und ich finde allein die Grundidee des Films ist wirklich schon sehr, 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 sehr cool. Und ja, im Endeffekt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Schaubefehl an die Hörer, wenn ihr die nicht kennt und Chris Evans mit Bart sehen wollt, dann solltet ihr euch mal Snowpiercer auf jeden Fall angucken. Wie gesagt, sollte auf jeden Fall auch noch auf Netflix sein, meine ich. Ja. Ja, also von daher kein Sportfilm, von daher von mir ein Go for it.
Es ist halt auch, es tut mir leid, wenn ich da jetzt ein bisschen viel reingegrätscht habe, aber es ist halt einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre.
Nein, absolut, ist ja absolut noch. Es geht ja hier ums Diskutieren, es geht ja nicht um Monologe, so. Nee, alles gut. Von daher, ich bin da voll bei dir und wie gesagt, gleich mal nach dem Cast nochmal, über das Ende sollten wir nochmal sprechen, weil, wie gesagt, vielleicht nehmen wir es ja noch, einfach noch auf und schieben es noch als Spoiler-Part, quasi solo nach oder so. Ja, cool. Das waren eigentlich wieder zwei Filme heute. Ja, haben wir wieder beide Glück gehabt.
durchaus. Dann, wir hatten das letzte Mal so, dass ich zuerst den Film genannt habe, den du bekommst.
Ja.
Dann, was hast du für mich, mein Lieber?
Oh, ich freue mich schon, ich darf jetzt vor Regal laufen.
ich habe gehört, das wirkt sehr, 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 sehr knuffig und sehr, sehr nett.
Ja, habe ich auch gehört, weil es sehr live wirkt. Das ist ja auch live. Hier, aus meinem kleinen Stübchen, jetzt muss ich gerade überlegen, wie der Film heißt. Habe ich auf Englisch auf Deutsch? Ich glaube, ich habe...
Hast du das nicht vorher angeguckt, nein, wo der rumsteht?
Nein, das ist auch neu. Das ist auch ja live. So, weißt du, das ist auch egal, so.
Das nächste Mal stellen wir einfach das Mikrofon ans Regal und machen immer so. Oh, sogar ein Steelbook.
Du kriegst ein Steelbook von mir. Mal reden, du machst Kratzer rein.
Ich nehme das nur mit Nadel mit. Und was bekomme ich?
Einer meiner Lieblingsfilme.
Die Mächte des Wahnsinns. John Carpenter wieder. In der Hauptrolle Sam Neill.
Ja, doch. Jetzt, ist zwar jetzt nochmal Carpenter, aber ich konnte nicht anders. Ich habe nämlich die Tage echt ganze Zeit den Drang gehabt, den auch wieder zu gucken. Und ich dachte mir, dann habe ich ihn nämlich wirklich heute Morgen nochmal geguckt in deine Watchlist. Und ich habe ihn direkt drauf entdeckt und dachte, der muss jetzt sein. Also ist einer meiner wirklich absoluten Lieblingsfilme. Ist auch meiner Letterbox Top 4 immer. Da kann man oben ja seine Top 4 Filme auswählen. Die wechsle ich auch mal durch. Aber der ist eigentlich jetzt schon sehr lange drin. Weil er sehr, also ich bin ja großer Lovecraft-Fan und so, er ist eigentlich so ein Hybrid aus Lovecraft und King.
Ist jetzt nicht die schlechteste Idee.
Ja, und bin sehr gespannt, was du von dem hältst. Ich weiß gar nicht, der ist nämlich auch gar nicht so alt, das ist nicht wieder 80er, ich meine, das ist
90er.
90er, genau, ich glaube 94 kam er in USA raus. Bin ich sehr gespannt.
Ja. Ich auch. Ich hätte ja echt vermutet, dass du mir jetzt heute Dreck mitgibst zum Schauen.
Also ich Ich glaube, also das Ding ist echt, ich glaube, die Zuhörer wollen das auch mal. Aber ich bin auch nicht bereit dazu. Ich dachte mir,
das ist okay.
Noch kann man ja ein bisschen Qualität noch mal halten. Aber jetzt kommst du wahrscheinlich mit irgendwie.
Nee, ich habe auch einen Film mitgebracht, als ich den auf deiner Watchlist gesehen habe, war so, verdammt, den hast du vor 7 Jahren irgendwann mal gesehen. Und ich hatte auch wieder richtig, richtig Bock auf den Streifen. Ich wollte den eh mal irgendwann wieder nachholen. Und da habe ich den gekauft und ich habe ihn mir gestern reingeschoben und mir ist wieder eingefallen, okay, ich weiß wieder, warum ich den so richtig gut fand. Und das ist ein Film, es ist halt, ach, du wirst es ja merken. Und zwar habe ich mir geholt, tada,
ja, sehr, 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 sehr oft schon empfohlen bekommen, da nochmal Schröter von Schröck. Ist auch einer seiner Lieblingsfilme, glaube ich, zumindest aus dem asiatischen Bereich. Und zwar Confessions, Geständnisse auf Deutsch, von Tetsuya Nakashima, genau.
Japanisches Drama aus 2010, glaube ich.
Ja, warum ist denn 2010, ja.
Und ich habe mir den halt, wie gesagt, gestern nochmal angesehen und ich war sehr, sehr überrascht davon, weil mir ist jetzt, wo man halt auch sich intensiver mit Thema Film und so befasst, ist mir einfach jetzt aufgefallen, wie unfassbar gut das Audiovisuelle in diesem Film ist.
Mhm.
Und eine Sache kann ich schon mal sagen, auf jeden Fall mal auf den Soundtrack achten, weil ich finde es erstaunlich, wenn in einem japanischen Film Radiohead und die XX zum Beispiel auftauchen.
Ach stimmt, das hast du auf Twitter auch schon gespoilert, ne? Ja. Ich habe extra nicht gegoogelt, damit ich mich nicht das hier vorwegnehme.
Nee, aber das war halt, und es passt halt einfach so perfekt und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst in der Besprechung, denn also in der ersten halben Stunde passieren halt Dinge, wo ich schon sage, es wäre gut, wenn man das vorher nicht weiß. Deswegen lest dir nicht die Synopsis durch, Junge. Guck dir den Film erst an.
Ja, ich habe mir gerade nur oben ein fesselnder, schockierender Psychothriller um eine traumatisierte Mutter, die zum Racheengel. Wow. Die Taz sagt, ein perfider kleiner Horrorfilm. Ist es ein Horrorfilm?
Nein, es ist.
Das habe ich nämlich auch so nicht aufgefasst. Das ist ein Horror.
Ich finde auch Psychothriller ein bisschen die Taz. Viel.
Ja.
Ich finde Psychothriller ein bisschen viel. Ich würde es am ehesten als Drama sehen, tatsächlich. Weil ich habe mir den Film halt gestern angesehen und war jedes Mal, wenn halt ich wusste noch ungefähr die Twists, die so vorhanden sind. Und jedes Mal, als die kamen, war ich halt trotzdem so, huiuiuiui. Der geht schon ganz schön an Nieren. Das ist halt kein Feel-Good-Film.
Ja, nee, habe ich auch nicht so aufgenommen bisher. Nee, wie gesagt, bin ich sehr gespannt. Der wurde mir wirklich schon sehr, sehr oft ans Herz gelegt. Und
ich hatte den halt auf deiner Watchlist gesehen.
Ja, ja.
Und das war einfach nur so, ja, ey, auf den hast du jetzt Bock.
Wir haben da, glaube ich, tatsächlich mal, da war ich bei Kino Plus und da haben wir halt über irgendeinen Film geredet und ich weiß gar nicht, kann sein, dass es Wailing vielleicht war oder so. Also wir haben, glaube ich, über was Asiatisches geredet und dann kamen wir nämlich auf den und alle meinten so, ja, bester Film. Also nicht, aber ja, halt mega gut. Und ich kann ihn halt nicht. Und danach hatte ich mir nämlich nach die Watchlist gesetzt. Bin ich sehr gespannt. Wirklich, ja. Ich nehme mich Bock.
Ja. Ist ein tolles Teil.
Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir direkt zum Namenspart noch übergehen.
Denn,
wenn ihr uns bei Social Media folgt, dann habt ihr es vielleicht gesehen. Auf Facebook und Twitter haben wir es geshared und ich habe es jetzt auch direkt in die, ihr werdet es auch hier wieder direkt in der Podcast-Beschreibung, ne, also in eurem Podcatcher, wenn ihr unsere unterhalb der Timestamp, der Timeline schaut, wird das auch drin sein. Und zwar ein Voting. Denn ja, wir haben uns überlegt, dass ihr als Zuhörer ein bisschen mitmachen könnt. Das ist ja mal ganz schön, ne? So interagieren und so. Und zwar könnt ihr immer bestimmen, wie unsere nächste Podcast-Episode heißen wird. Denn ihr habt es ja jetzt schon gemerkt beim ersten Cast und jetzt auch hier. Wir machen als Podcast-Name der Episode immer ein Mash-up, eine Mixtur aus den beiden Filmtiteln. Also beim ersten war das die Klapperscanner, genau. Und beim zweiten aber schon, nee,
und ja, also das Voting ist relativ eindeutig. Ja. Also jetzt zum Zeitpunkt, es wird wahrscheinlich The Snow of Wall Street.
Genau,
also. Und es liegt auch einfach so nahe.
Wir haben es noch nicht ausgelost, weil wir jetzt quasi natürlich ein bisschen vorher aufnehmen, bevor jetzt die Episode online geht. Also beziehungsweise bevor es Zeit ist, die online zu stellen. Mhm. Aber ja, das Voting läuft auf jeden Fall gerade noch und aber es ist recht eindeutig, ja. Also es gab auch ein paar eigene Vorschläge, die ich ganz cool fand. Also ihr könnt natürlich auch mal gerne dann noch, also wir machen immer so 3 Vorschläge und ihr könnt aber auch sehr gerne was Eigenes einsenden. Und wenn wir da merken, da ist wirklich was
was Feines,
was dabei. Ganz Feines dabei, dann nehmen wir auch gerne das. Ja, jedenfalls, ihr bestimmt das mit. Und das können wir natürlich auch diesmal wieder dann machen, eben für die dritte Episode dann. Das heißt, wir haben diesmal die Mächte des Wahnsinns und, ja, nehmen wir Englisch und deutschen Titel.
Wir lassen auch nur den deutschen nehmen, weil die Mächte des Wahnsinns, Confessions, klingt irgendwie merkwürdig.
Die Confessions des Wahnsinns.
das ist ja. Natürlich, also hier finde ich tatsächlich gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten und bin ich sehr gespannt, freue ich mich drauf. Ja.
Also Mächte des Wahnsinns und Geständnisse, bildet da mal schöne Namen, wie gesagt, wir werden uns für euch mal ein Voting reinstellen, aber wenn ihr eigene Ideen habt, schickt's uns dann gerne schreibt's in die Kommentare.
Follow us on YouTube and Twitter.
Ja, nee, YouTube kommt noch, bin ich noch dabei. Nice. Also YouTube als Backup kommt noch. Ja, ich habe mal gehört, es gibt immer so drei Leute, die auch bei YouTube hören. Habe ich zumindest bei meinen anderen Podcasts auch gemacht. Und es gibt ein paar Leute, die checken dann auch nicht das Podcast. Die hören dann nur auf YouTube und denken auch, das ist ein YouTube-Format.
Wir haben euch trotzdem lieb.
Aber ihr seid auf jeden Fall trotzdem willkommen. Also ihr könnt auch einfach zum Beispiel unsere Podcasts abonnieren. Das ist nämlich viel einfacher. Nee, aber
zum Beispiel bei iTunes.
Ja, werdet ihr hoffentlich schon mitbekommen haben. Auf Social schon geshared. Wir sind wieder jetzt auf iTunes. Bei der ersten Episode waren wir am Anfang noch nicht auf iTunes, weil das hier immer ein bisschen dauert, bis sie einen freischalten. Und das war noch nicht geschehen damals, als ob es so 3 Jahre her wäre. Das war noch nicht geschehen zum Zeitpunkt des Releases, sondern erst im Nachhinein. Das heißt, das alte Battlen geht jetzt wieder los.
Ja.
Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte.
Gib uns Sterne.
Ja, hier und da mal eine kleine Bewertung bei iTunes, wenn ihr iOS nutzt. Wäre klasse. Freut uns sehr, hilft uns Visibilität zu erlangen. Wenn ihr iTunes nicht, wenn ihr kein iTunes nutzt, dann halt nicht. Dann schreibt eine Rezension bei podcaster.de. Gibt's sowas? Keine Ahnung.
Es gibt Fit, da sind wir FYYD.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob man eine Rezension schreiben kann, aber da sind wir. Yay!
Und ansonsten liken uns einfach überall.
Ja. Gerade Facebook müssen wir nochmal ein bisschen drücken. Ja,
Facebook. Ich meine, Facebook ist ja tot, wissen wir alle, aber trotzdem. Also wenn ihr auf Facebook seid, dann liked man unsere Seite, aber ansonsten lieber Twitter, da sind wir, glaube ich,
aktiver,
beziehungsweise kann man einfach aktiver sein. Ja. Ich weiß nicht, ob wir, also wenn ihr meint, wir brauchen Instagram, weil ihr alle coole hippe Instagram-Kinder seid, dann sagt uns das. Momentan haben wir noch keinen Account, weil wir dachten, ne.
Erstmal noch nicht.
Also weil ich weiß immer bei Podcasts nie, was man posten soll. Also
Wir machen uns einfach ein Bett aus den ganzen Filmen, die wir noch nicht kennen, und rollen uns da drin rumherum.
Machen daraus ein Boomerang.
Ja, zum Beispiel.
Ja, zack, Idee. Nee, deswegen, also erstmal Facebook und Twitter, liked gerne unsere Channel, dass wir uns freuen, dann können wir auch mit euch und ihr mit uns interagieren und genug der Werbung, wir sind schon wieder viel zu lang heute, im Vorfeld wieder zu viel gequatscht, glaube ich, aber egal. Haben wir es was vergessen? Die Filme sind klar.
Nö.
Ich glaube, wir sind durch. Ja. Und wir hoffen, euch hat es wieder Spaß gemacht und ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir dann Horror gegen Nicht-Horror, obwohl es auf der Packung steht, machen. Asia-Thriller gegen US-Horror. In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
There's a saying in the West. That a cowboy is a man with guts and a horse. This is the story.
Well, it's a hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A hot corner, cool corner, bring along a dimmy down. A farewell, Uncle Bill, see you in the morning. Yes, sir.